sitzen hier eigentlich auch als Geschichten.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
So, jetzt kann's losgehen.
Jetzt kann's losgehen, okay.
Schön, dass ihr alle da seid, ich freue mich sehr. Also normalerweise kommt Musik, da groove ich mich immer ein, dann sprechen wir und dann geht's eigentlich los. Ja? Ich stelle mir jetzt die Musik vor, das sieht immer ein bisschen albern aus. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Wir sind auf der Imagine World. Hier ist richtig was los. Ich würde sagen, entschuldigt meine Wortwahl, es ist bumsvoll. Also es ist richtig was los. Samstag, zweiter Messetag, die Leute strömen hier hin und ich bin total happy, dass sogar auch ein paar Leute hier gerade live bei uns stehen. Herzlich willkommen auch hier. Darf ich, ist das unverständlich, wenn ich einmal einen kleinen Applaus höre? Wow. Vielen lieben Dank, sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Wir haben hier heute zwei Live-Podcasts, einmal um 11 und einmal um 15 Uhr. Heute mit unserem wundervollen Gast Konstantin Odin, um 15 Uhr mit Felix Rachor. Und morgen gibt es nochmal drei Podcasts. Also falls ihr Lust habt, kommt sehr, sehr gerne vorbei. Ihr da draußen, die ihr jetzt uns zuhört, ja, das Bild, ich muss immer hier hin und her schalten. Das ist ungewohnt für mich. Ihr da draußen, wenn ihr das jetzt nur hört, wir sind auf der Imagine World. Das ist eine wundervolle Fotomesse. Wenn ihr das noch nicht gewusst habt, dann habt ihr hoffentlich nächstes Jahr noch eine Chance. Das Bild funktioniert nicht. Ist heute Montag? Wir machen es einfach so.
Es ist früh.
Wir sind auf der Imagine World, eine tolle Fotomesse. Und ich freue mich wahnsinnig, dass die ganz gut angenommen wird. Und dass wir hier sein dürfen. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Warum sind wir hier? Weil wir diese kleine Podcast-Bühne bespielen dürfen, die unter anderem auch vom Stand gegenüber Rode, hallo, liebe Grüße an Rode und Hyperactive Audio, die uns die wunderschönen Mikros gestellt haben, den Rodecaster, auch das ist wie eine Werbeveranstaltung.
Schon ein bisschen.
Okay, wir hören jetzt auch mit der Werbung. Schön, dass ihr uns zuhört. Für die Neuen unter euch, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Für diejenigen, die uns schon länger hören, wundervoll, dass ihr da seid. Ich freue mich wahnsinnig, freue mich auch über Feedback, wie ihr die Podcasts hier von der Messe fandet. Aber das soll jetzt der Werbeblock gewesen sein. Jetzt geht's ins Eingemachte. 8 Podcasts, heute Podcast Nummer 3 und 4. Und 8 Podcasts mit wundervollen Gästen und einer sitzt jetzt neben mir, Konstantin Odin. Hallo, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Kannst du dein Mikro ganz nah an dich ranmachen?
Natürlich. Ist das besser?
Ich höre dich nicht.
Okay, also ich höre mich gut. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich dagegen knalle.
Okay, auch das ist irgendwie gerade schwierig.
Also du hörst mich nicht.
Ihr hört ihn?
Ich kann noch näher rangehen, ist das jetzt besser?
Okay. Ah. Ich sehe auch einen Pegel, aber ich höre dich nicht. Das ist ein bisschen problematisch, weil dann können wir nicht miteinander sprechen.
Das ist ungeil, ja. Wie machen wir das?
Ich höre ihn überhaupt nicht.
Hilfe! Technik, Hilfe! Der rote Stand ist nicht weit, also... Test 1, 2, 3. Schönen guten Morgen.
Ich höre mich selber.
Dann nehmen wir den anderen Kopfhörer. Hörst du mich jetzt?
Jetzt höre ich dich.
Ah, guck mal, dann machen wir das so.
Podcast, Live-Podcast ist manchmal auch, wenn diese Technik nicht wäre, verdorre ich noch eins. Und da haben wir ja den richtigen Gast bei uns. Nämlich einen Tech-Nerd.
Absolut.
Ich habe mir das Okay reingeholt, dass ich genau das sagen durfte, weil du dich selber auch so beschreibst. Auch das Bild funktioniert nicht.
Oh, wir haben
ein Okay. Man muss das vorher nicht testen. Man macht es einfach während des Live-Podcasts. Jetzt funktioniert es. Pass auf, ich mache nochmal das dritte Bild, was da kommt. Vielleicht kommt da eine Sahnetorte.
Nee, es kommt gar nicht.
Schwarzer Bildschirm.
Cool.
Läuft. Was ist da passiert, Leute? Egal, wir gehen jetzt erstmal so mit den Kameras rein und sehen uns.
Das ist cool.
Und
Können wir nochmal auf dieses coole Logo hier unten hinweisen? Das sieht echt geil aus.
Das da?
Ja,
das ganz ist liebe Grüße an den Canon-Stand ganz am Ende der Halle. Die haben uns das gestern dankenswerterweise ausgedruckt. Das findet ihr einmal da vorne und einmal hier, damit ihr wisst, die ihr steht, womit ihr es zu tun habt. What's the Story, der Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und jetzt funktioniert die Kamera? Ja, ja, die funktioniert, mich. Die funktioniert, die funktioniert.
Als wäre das live getestet worden.
Die funktioniert. So, jetzt können wir reingehen. Ich glaube, wir starten einfach nochmal komplett neu.
Es sei denn, du möchtest sehr viel schneiden.
Ja, ich möchte nicht schneiden. Habt ihr was dagegen, wenn wir nochmal komplett neu starten?
Jetzt ist er noch voller, ist er noch geiler.
Ja. Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und es ist so, als hätte ich das heute schon 2 bis 9 Mal gesagt. Kann sein, dass wir gerade so ein bisschen Technik-Struggle hatten, aber jetzt sind wir ready to go. Jetzt funktionieren die Kameras. Ihr könnt uns auch sehen bei YouTube mit diesen Videos. Ihr könnt uns hören überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Und wir sind total happy, dass wir heute den 2. Tag auf der Imagine World sind, einer wundervollen Fotografiemesse in Nürnberg. 3 Tage lang Messestände. Ihr könnt Sachen ausprobieren, ihr könnt euch inspirieren lassen und ihr könnt diesen Podcast hören, den wir gestern schon aufgezeichnet haben, heute und morgen. Insgesamt 8 Folgen mit wundervollen Gästen. Und wir hatten gerade so ein bisschen Technikprobleme. Erst funktionierte mein Kopfhörer nicht, dann funktionierte die Kamera 2 nicht, dann die Kamera 3. Aber jetzt läuft es und Technik, da haben wir den richtigen Mann an der Seite, einen Technik-Nerd. Und ich habe mir vorher die Legitimation abgeholt, dass ich genau das sagen darf, ein Nerd oder Technik-Nerd. Er war hier und hat schon direkt versucht, 3, 4 Dinge zu optimieren. Vielen lieben Dank dafür.
Entschuldigung.
Jetzt sage ich einfach mal, wer da ist. Konstantin Odin ist da. Konstantin Odin ist ein wundervoller Fotograf und Technik-Nerd und wir werden ihn heute näher kennenlernen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und
vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Grüße gehen raus an Patrick,
ja,
der uns
unbedingt
vermittelt hat, wie gestern auch die wundervolle Alina. Konstantin, die Messlatte liegt
ich
hoch.
Ich habe schon gehört, da ist ordentlich was passiert.
Die Messlatte liegt hoch. Und um dich ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich so einen kleinen Fragenhagel mitgebracht, so eine kleine Schnellfragerunde. In der Hoffnung, dass Schnellfragerunde auch schnelle Antworten mit sich bringt.
Ich gebe mir Mühe.
Antworte so, wie du magst. Es hetzt uns niemand. Wir haben Zeit.
Sehr gut.
Ihr habt Zeit. Also, let's go. Konstantin, Fotograf, Künstler oder Nerd? Was überwiegt?
Ganz schwierige Frage. Ich bezeichne mich selbst als Fotograf, eher Fotokünstler. Werde von anderen eigentlich primär als Künstler beschrieben, bin aber im Inneren so ein absoluter Nerd, der halt versucht... Ich versuche nochmal ein bisschen näher reinzugehen. Entschuldigung. So. Der tatsächlich versucht... jetzt halt's bei mir ein bisschen. Egal, wir lassen das so. Wir kriegen das irgendwie hin. Und ich spiele nochmal drin rum. So besser?
Ja.
Okay. Also nochmal die Frage. Ich bezeichne mich selbst als Fotograf. Werde von anderen wirklich als Künstler eher beschrieben, aber bin im Herzen ein absoluter detailverliebter Spinner, der sich um jedes Detail Gedanken macht und versucht, ich kriege schon wieder das Zeichen, ich bin mit dem Mikrofon immer noch nicht nah genug dran, ich bin offensichtlich zu blöd. So, ist das jetzt besser? Okay, ich versuche es hinzubringen. Entschuldigung.
Wir sind live. Wir machen uns einen Spaß draus.
Auf jeden Fall.
Ja. So.
Man muss ja nicht immer nur die Technik scheitern, man kann auch mal persönlich scheitern. Macht
du
auch mal
scheiterst
Spaß.
Nicht persönlich, es ist immer die Technik. Es ist immer die Technik.
Natürlich.
Also, Fotograf, Künstler oder Nerd?
Okay, dann versuchen wir es nochmal.
Ja, wir schneiden das nicht, aber ich wollte dir den Ball nochmal zuspielen.
Nee, danke, ich habe schon wieder vergessen. also, dass ich dieses Detailverliebte ist halt schon, ich mache mir sehr, sehr gerne Gedanken um alles bei der Fotografie. Ich finde es total wichtig und auch relevant, sich also sowohl zu überlegen, warum benutze ich eine Kamera in welcher Situation, warum benutze ich welche Brennweite, welche Vergütung, welche Art von Fotografie, also analog, digital, mache ich es im Studio, wenn ich es im Studio mache, mit welchem Licht, bla 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 bla. Also ich finde, jedes Detail, das am Ende das Bild definieren kann, ist wichtig. Und dementsprechend mache ich mir auch gerne Gedanken bis zum letzten Detail, was da in irgendeiner Form eine Wirkung haben kann und warum. Von daher, vom Herzen her, definitiv Nerd.
In 3 Worten. Fotografie bedeutet für dich...
eine Möglichkeit, Menschen zu verstehen. Waren jetzt vier Worte, aber funktioniert trotzdem.
Zählt, ja.
Danke.
Eine Möglichkeit, Menschen zu verstehen, das ist schön. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf.
Ja.
Ja. Wir haben zwei Bilder mitgebracht, Konstantin hat zwei Bilder mitgebracht, über die wir gleich ein bisschen im Detail sprechen werden. Dazu aber dann gleich mehr. Hunde oder Katzenmensch? Mal so ganz out of the box.
Ich liebe Hunde. Ich liebe tatsächlich alle Hunde. Ich habe ein Faible für ein paar besondere Rassen. Aber es gibt Katzen. Und Katzen, es gibt nichts Schöneres. Katze, definitiv
okay.
Katze.
Das Publikum, herzlich willkommen auf der Hund-Katze-Maus-Messe.
Ja.
Warum Katzen?
Diese Mischung aus absoluter Eleganz, absolutem Wahnsinn und gleichzeitig dieses Selbstverständnis, den gesamten Planeten beherrschen zu können. Das ist einfach toll.
Ich muss gestehen, bei TikTok werden mir auch sehr, sehr viele Katzenvideos ausgespielt, weil sie einfach bescheuert sind. Muss man wirklich sagen. Also
und gleichzeitig so unfassbar liebevoll. Also ich habe fast 20 Jahre lang Katzen gehabt. Zwei fette griechische Wildkatzen, die irgendwie aus der Tierrettung gekommen sind und die als wirklich ganz kleine Kitten zu mir gekommen sind und die dann also wirklich mich extrem lange begleitet haben. Und ich muss sagen, das war eine unglaublich schöne Zeit und was die beiden für einen Unsinn mit mir gemacht haben und was sie auch geistig, emotional in meiner Entwicklung gemacht haben, das ist toll. Also die wird nie langweilig mit denen.
Das glaube ich. Sag mal, bleiben wir ganz kurz einmal bei dem Thema. Sind Katzen die besseren Menschen?
Weiß ich nicht. Also Katzen haben den ganz großen Vorteil, dass sie in ihrem kleinen, begrenzten Rahmen absolut perfekt sind. Aber sie haben halt diesen kleinen, begrenzten Rahmen. Der Mensch hat leider die Fähigkeit, diesen Rahmen zu verlassen. Und dementsprechend auch die Möglichkeit, Größeres zu schaffen, was nicht immer heißt, dass das klappt. Von daher, das Potenzial bei Menschen ist sehr viel größer, das Potenzial zum Scheitern aber auch.
Ich würde sagen, Tier- und Katzenthemen sind abgehakt, habe ich mir notiert. Lass uns bei der Fotografie sprechen, weiterhin.
Ja. Wobei, man kann auch Katzen fotografieren, das ist auch super.
Das stimmt.
Also ich glaube, ich habe tatsächlich von nicht so viele Fotos wie von Katzen.
Oh, okay. Aber ich habe es jetzt abgehakt.
Na gut.
Ich habe es jetzt einfach abgehakt. Oder wollt ihr einfach, dass wir den Fokus auf Katzenfotografie legen?
Das Publikum entscheidet, okay. Mehr Katzen.
80% wollen das. Ja. Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet, verdammt ich noch eins. Dann freestylen wir. Nein,
Ich habe tatsächlich auch ein paar Shootings gehabt, wo ich künstlerische Projekte umgesetzt habe und meine Katzen ins Bild gelaufen sind, die das Projekt dann zum Teil sehr stark erweitert, nicht unbedingt in die richtige Richtung erweitert haben, aber es gab einfach so ein paar so surreale Szenen, wo dann einfach eine dieser Katzen aufgetaucht ist im Bild an einer Stelle, wo sie definitiv nicht hingehört, das Model irritiert hat, aber gleichzeitig eben auch dadurch so witzige Bilder entstanden sind. Also, nö, ich finde das gut.
Farbe oder monochrom?
Absolut monochrom. Ich finde Farbe, ich habe keinen Zugang zu Farbe bekommen bisher. Wir Menschen nehmen halt Farbe auf eine sehr spezielle Art und Weise wahr. Wir haben nur die Möglichkeit, halt Primärfarben wahrzunehmen. Die werden dann im Gehirn verarbeitet zu einer Mischfarbe. Es gibt da keine grundsätzlich einheitliche Norm. Also wenn ich dir erzähle, das ist grün. Du sagst mir, ja, das ist grün. Herzlichen Glückwunsch, das stimmt auch. Aber zwischen grün, grün und grün liegen halt dann doch ein paar Welten bis Dimensionen und da wird es kompliziert. Mir fehlt so ein bisschen die Möglichkeit, dort eine Sprache zu finden, die für andere das ausdrückt, was ich gerne hätte. Von daher habe ich mich schon vor vielen, vielen Jahren sozusagen darauf zurückgezogen, mich auf wirklich die Helligkeitsunterschiede zu begrenzen und damit wirklich monochrom zu arbeiten. Monochrom heißt bei mir übrigens nicht schwarz-weiß, sondern ich arbeite auch ganz gerne mit anderen Farben als nur weiß. Also ich schiebe das auch gerne mal auf schwarz-rot, schwarz-blau, was auch immer. Oder auch mal weiß-rot, weiß-blau. Aber tatsächlich, ich finde monochromes Arbeiten sehr viel interessanter, sehr viel intimer, direkter, besser steuerbar ist, glaube ich, auch der passende Begriff. Und es gibt mir auch ein komplett anderes Gefühl, dieses Abstraktionslevel in der Fotografie so weit benutzen zu können, dass es eben ja, den Respekt vor dem Medium ausreichend abgibt. Farbe kann das für mich nicht. Ich fotografiere gerne mal in Farbe. Ich experimentiere auch regelmäßig damit. Jetzt auch gerade wieder vor kurzem angefangen, mit Farbfotografie anders zu arbeiten, bin aber damit immer noch nicht glücklich. Also ich versuche es immer wieder, aber ich bleibe dann doch immer wieder im Monochrom und komme immer wieder zurück.
Du hast vorhin Intima gesagt.
Ja.
Kann schwarz-weiß oder monochrome Fotografie Emotionen besser transportieren? Und wenn ja, warum?
Ich würde es andersrum versuchen zu formulieren. Fotografie ist ein, wie auch immer, abstraktes Medium. Du hast immer einen bestimmten Abstand zu deiner Realität, ist der falsche Ausdruck, weil sowas gibt es nicht. Aber du hast einen anderen Abstand oder du hast einen bestimmten Abstand zu deiner gewohnten Wahrnehmung. Und Farbe ist, egal wie du es machst, erstmal eine Veränderung, eine Form von Realitätsverschiebung. Und damit hast du auch immer das Problem, dass du halt dadurch eine eigene Realität formst. Ich denke einfach, dass Farbe sehr ablenkend ist. Farbe macht es sehr gefällig oder eben nicht gefällig, ein Bild wahrnehmen zu wollen oder nicht. Also jeder von uns kennt dieses vollkommen übersättigte Bild vom Sonnenuntergang, wo alles viel zu orange und viel zu intensiv ist. Und ja, okay, das ist schön, aber das ist halt auch so wertlos. Also das ist Kitsch. Und bei
funktioniert vor allem bei Instagram sehr, sehr gut.
Ja.
Oder wer liked Sonnenbilduntergänge? Alle, oder? Nein? Okay. Sehr gut.
Nee, aber das ist eben so dieses Gefühl von, okay, das tut mir nichts, das ist gefällig, das ist schnell drin, schnell da. Ich finde aber, Fotografie kann viel mehr. Und gerade dieses Rausnehmen von der Farbe und damit eben auch das Klarmachen, das ist jetzt was Abstraktes. Wir reden nicht über den Versuch, die Natur 1:1 zu kopieren, was sowieso nicht geht, sondern wir versuchen wirklich eine Kunstform, eine Form von Abstraktion zu schaffen und selber uns eine Möglichkeit zu geben, eine andere Welt darzustellen. Was immer das ist, ich meine, weißt du selber, Fotografie hat die Möglichkeit, so oder so oder so eine Situation darzustellen. Und ich finde, da ist auch irgendwo so diese Fähigkeit des Fotografen gefragt, genau diese Form von Abstraktion auch zu schaffen und eben diese eigene Welt zu kreieren.
Ja.
Und das geht in Schwarz-Weiß besser, meine ich.
Eine ganz schnell beantwortete Frage, deine Lebensweisheit.
Suche ich noch nach, ganz klare Ansage. Keine Ahnung. Frag mich in 100 Jahren, wie ich tot bin, dann weiß ich das vielleicht.
Ich habe gehört, der Sinn des Lebens ist auf jeden Fall 42.
Aber nur, wenn du die internationale, intergalaktische Autobahn baust. Ich habe keine Ahnung.
Ja, okay, das ist wieder Nerdwissen und Nerdtalk. Davon verschwinden wir jetzt. Wenn, jetzt sind wir mit dem Fragenhagel durch. Jetzt würde ich einmal trotzdem den Ball nochmal zu dir spielen, dass du dich einmal persönlich vorstellst. Und während du das machst, mache ich ein Foto von dir in Farbe, damit wir gleich auch was haben
in Farbe, ich bin froh, dass ich mein Pullover, ne?
Genau, also stell dich doch einmal kurz selbst vor für diejenigen, die hier stehen bleiben, aber auch gerne für diejenigen, die zu Hause zuhören. Wo findet man dich, was machst du und wer bist du?
Mein Name ist Konstantin Rodin, ich bin Fotograf, Fotokünstler aus Hamburg, bin spezialisiert auf Porträtfotografie, abstrakte Fotografie, künstlerische Fotografie, arbeite sehr, sehr gerne im Studio, primär tatsächlich, und bin eigentlich weniger im kommerziellen Fotografiegeschäft unterwegs, als denn mehr in Galerien und in allerlei künstlerischem Umfeld und versuche Menschen zu verstehen.
Vielen lieben Dank. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Ich weiß nicht, ob das in der Technik-Problem-Situation war oder nicht. Ich sag's trotzdem nochmal vielen lieben Dank an Patrick, der dich mir empfohlen hat. Wie gestern auch Alina, die Messlatte liegt hoch.
Das, ja.
Aber wir sind auf einem guten Weg. We're getting there.
Okay.
Wir sind auf einem guten Weg.
Ich möchte Alina unbedingt kennenlernen, und zwar bevor ich die Podcast-Folge höre. Ich möchte dieses Abstraktionslevel auch nochmal haben.
Sie kommt aus Hamburg, vielleicht.
Ah.
Ja, also.
Okay, spannend.
Ja, wenn ihr die Podcast-Folge mit ihr noch nicht gehört habt, ich lege sie euch sehr ans Herz. Eine wundervolle Folge, wie aber auch ehrlich gesagt alle anderen Folgen. Also,
liegt am Host.
Ja, nein, weiß ich nicht.
Ja, nein.
Du hast zwei Fotos mitgebracht,
ja,
über die wir sprechen wollen. Und
richtig.
Ich glaube, wir können da jetzt ins Geschichtenerzählen kommen. Wir können aber vor allem beim zweiten Foto auch so ein bisschen mal tiefer in die Materie gehen.
Ja.
Ich werde jetzt das erste Foto mal hier an die Wand hauen und beschreiben. Du kannst dann sagen, ja, empfinde ich so.
Nee, tatsächlich, mich interessiert absolut, was du denkst. Deswegen, ich werde erstmal gar nichts sagen, sondern total gespannt zuhören.
Ah ja.
Ich sehe nichts.
Die Taste.
Da ist er.
So, wir sehen auf dem Foto, was du mitgebracht hast, selbstverständlich ein Bild, was ohne Farbe auskommt. Es ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Und als du mir das Bild geschickt hast, wir hatten erst über ein anderes Foto noch gesprochen, als du mir dieses Bild zur Auswahl geschickt hast, habe ich sofort gesagt, wow. Das Bild holt mich auf ganz vielen Ebenen sofort ab. Also wir sehen, um euch das da draußen mal zu beschreiben, ihr könnt das Bild auch sehen, in den Shownotes packen wir den Link dazu rein, dann könnt ihr euch direkt ein Bild machen oder ihr hört erst zu, was ich erzähle und guckt es euch dann danach an, aber guckt es euch bitte auf jeden Fall an. Wir sehen ein Porträtfoto, komplett seitlich Profil aufgenommen, also wirklich die Hälfte des Gesichtes straight. Wir sehen ein sehr, sehr schönes Profil, muss ich sagen, also ich finde, es ist ein sehr schöner Mensch, den wir hier fotografiert haben, den du hier fotografiert hast. Und wir sehen, dieser Mensch ist, hat japanische Wurzeln, ist ein US-Amerikaner mit japanischen Wurzeln, hat volles Haar, wahrscheinlich so ein bisschen schwarz-graues Haar, ein bisschen ergraut auf jeden Fall, aber volles Haar bis hinten über den Nacken, verdeckt auch so ein bisschen sein Ohr. Ich wünschte, ich hätte seine Haare, to be honest. Du auch?
Ja, klares Ja.
Und wir sehen ihn im Profil bis zum Hals, dann sehen wir ein kariertes Hemd und das schwarze Jackett, was er darüber trägt, säuft schon so ein bisschen abgewollt. Und sehen dann noch als zweites Element in dem Bild seine Hand. Und diese Hand hat einen Taktstock in der Hand. Oder einen Dirigentenstab. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
Bin ich mir nicht ganz sicher, aber...
Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und damit ist auch klar, es ist ein Musiker, es ist ein Dirigent, es ist ein erfolgreicher Dirigent bis vergangenem Jahr noch an der Hamburger Staatsoper, wenn ich das richtig gelesen habe. Konnte nicht sehen, wo er jetzt ist, aber ich habe in den Nachrichten gesehen, dass er in München irgendwas auf die Bühne gebracht hat. Also
unweit. Ist er wieder in München? Ich muss sagen, ich habe es aktuell nicht verfolgt.
Ja. Aber auf jeden Fall ein, man kann sagen, Star-Dirigent. Ja. Und hier mit seinem Arbeitsinstrument. Und was ich so zauberhaft an diesem Bild finde, sind zwei Dinge. Die Blickrichtung von ihm auf seinen Dirigentenstab. Der Blick von ihm super konzentriert und mit einem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, das er ausstrahlt. Überragende Emotionen, die er mitbringt. Und was ich wirklich, wirklich liebe, ist das Mini-Detail an diesem Foto. Die, wenn ihr es seht, die Falten an seinen Händen. Der Mann ist schon etwas älter. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie alt er ist. Aber man sieht das Alter und die Erfahrung an seinen Händen und ich finde das wundervoll, weil er natürlich mit seinen Händen die Musik lebt. Er gibt den Takt vor, er ist der Dirigent, er ist derjenige, der Chef am Start ist und trotzdem ist er Teil eines großen Orchesters. Und an den Händen und an den Falten an den Augen, finde ich, sieht man so diese Erfahrung und dieses gelebte künstlerische Leben, was er hat. Und ich finde es ein ganz großartiges Porträt. Und damit kann ich nur den Ball an dich geben. Wie hast du dieses Bild gesetzt? War das im Studio? Wie hast du ihn so rausgearbeitet? Empfindet ihr das auch so, das Bild? Also habe ich es okay beschrieben? Ja? Okay, super.
Daumen gehen hoch.
Daumen gehen hoch. Ja, erzähl mal bitte.
Also tatsächlich erstmal vielen Dank. Du hast gerade genau die Sachen angesprochen, die bei dem Bild extrem wichtig für mich waren und die auch, ich sag mal, das Relevante bei der Erstellung waren. Man muss dazu wissen, wir hatten damals ein Zeitfenster von 3 Minuten. Das heißt...
3 Minuten?
3 Minuten. Wie drücken wir das jetzt vorsichtig aus? Er hatte nicht so richtig Lust dazu, fotografiert zu werden und hatte dann aus verschiedenen Gründen trotzdem zugesagt, was ich super nett fand. und hat halt gesagt, dann machen wir es halt zwischen zwei Proben. Das heißt, er kam dann auch wirklich aus der Probe raus, hat gesagt, jetzt können wir loslegen, die Uhr läuft und dann gehe ich weiter. Das war der Plan. Jetzt ist das Bild wieder. Ich wusste, dass das so wird. Ich wusste auch, dass er keine Lust auf Fotografie hat, was ich auch total nachvollziehen kann, weil, mein Gott, also der Mann ist Dirigent, der hat absolut anderes zu tun, als sich von irgendwelchen Fotografen, Heini, da vor die Kamera stellen zu lassen.
Also es war kein Job, den du hattest?
Es war eine Produktion, die wir damals im Rahmen einer Geschichte für das Hamburger Planetarium gemacht haben. Da gab es eine Ausstellung, wo halt zu verschiedenen Elementen im Sternenbereich, also im astronomischen Bereich.
Red ruhig weiter.
Fotos gemacht werden sollten, die dann auch ausgestellt worden sind. Die Bilder sind auf um und bei 3-4 Meter Größe dann im Planetarium auf allerkürzestem Abstand ausgestellt worden. Also die mussten extrem aufwendig gemacht werden. Und war natürlich eine einmalige Gelegenheit, weil wann hast du mal die Chance, sowas in der Qualität, in der Größe mit so spannenden Menschen zu machen. Und die Idee war halt, ihn für dieses Projekt mitzunehmen, obwohl er eben keine Lust hat auf Fotos. Also war diese 3-Minuten-Challenge eigentlich so, okay, kriegen wir hin.
Ja.
Was ich damals gemacht habe, ist, ich habe von vornherein das Bild mit der Intention aufgebaut, er will das nicht. Das heißt, ich habe auch diese ganze Konzeption so aufgebaut, dass er halt nicht mit der Kamera interagieren muss, sondern dass er in seinem Spielbereich bleiben kann. Für mich ist es total wichtig im Porträtbereich, dass Menschen eine Bühne haben, auf der sie sich wohlfühlen.
Ja.
Weil so eine Kamera auf einen gerichtet, das ist unangenehm. Warum stehe ich lieber hinter der Kamera? Weil ich es doof finde, wenn mir eine Kamera ins Gesicht gehalten wird. Ist total gemein. aber so hat es angefangen. Dementsprechend weiß ich aber dieses Gefühl für jemanden, der da nicht, also der das nicht will, der also nicht diese Kamerageilheit, nenne ich das jetzt mal, hat,
ja.
Dass für den das trotzdem eine angenehme Erfahrung wird. Das heißt, meine Assistenten mussten tatsächlich Tage vorher mit mir üben, wie wir das Licht aufbauen, wie wir die Lichtführung und so weiter haben, damit genau dieses Bild rauskommt. Was man auf diesem Bild nicht sieht, und das ist auch ganz gut, dass man nicht sieht, du hast es vorhin genannt, das säuft ab. Nee, das säuft nicht ab. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr absichtlich auch noch bis zum kleinsten Detail. Also der Fernseher hat an der Stelle einfach seine Grenzen. Das ist trennbar zwischen einem absoluten Schwarz im Hintergrund und einem nuancierten Detail im Pullover. Man sieht tatsächlich in den Prints sogar die Struktur des Pullovers noch. Also so fein ist das aufgelöst. Der große Nachteil ist nämlich, wenn er Proben hat, dann ist er in der Staatsoper. Staatsoper, Proben finden nicht abends statt, sondern tagsüber. Das bedeutet, das war mittags. Volle Sonneneinstrahlung direkt in der Vorhalle der Staatsoper. Das heißt eigentlich brutal viel Sonnenlicht und davon sieht man zum Glück auf dem Bild gar nichts.
Ja.
Das liegt daran, das sind im Prinzip zwei Reflektoren, die gegeneinander schießen. Der eine leuchtet sein Gesicht an, der andere ein bisschen auf die Haare, vor allem aber auf den Taktstab. Das, was du vorhin mit der Hand angesprochen hast, da würde ich gleich nochmal ganz konkret drauf hingehen, aber die Hand ist eigentlich sein wichtigstes Werkzeug.
Ja.
Und dazu muss man wissen, Ken Nagano ist nicht besonders groß. Das heißt, diese absolute Feinheit, diese absolute Präzision, die er auf dem Bild auch hat, die hat er auch in Natur. Der ist also kein grober Mann, sondern der ist ein absolutes Exempel für sehr, sehr, sehr feine Ausprägung, feinste Bewegung. Als er mir die Hand gegeben hat zur Begrüßung, das habe ich noch nie erlebt. Du kennst das vielleicht, wenn dir jemand die Hand gibt, so richtig schön zusammendrückt. Du hast das Gefühl, oh, alles klar, wir müssen was beweisen, so quetsch, quetsch, quetsch. Oder wenn dir jemand so einen toten Lappen in die Hand drückt und sagt, ah, cool, der Lachs. Gar nicht. Sondern dieser Händedruck war absolut präzise. Er war nicht ein Mikrogramm zu viel. Er war sehr herzlich. Es war eine ehrlich gemeinte Begrüßung, die aber auch genau diese Kraft hatte, die du brauchst, um dieses Level an Höflichkeit rüberzubringen. Aber auch nicht ein, also wirklich, wir reden über eine Präzision in der Handkraft. Das habe ich noch nicht erlebt. Also ich kann auch kein Äquivalent dazu nennen, was auch nur im Rahmen das wiedergeben könnte. Also dieses Level an Feinheit, an Präzision, an Schönheit in dem Händedruck, das spiegelt sich in seiner Musik, in der Art,
wow,
wie er, also das war für mich ein Zugang zu Musik, den ich so noch nie verstanden habe.
Ja.
Und als er dann, also es war von vornherein geplant, dass er auch den Taktstab so hält. Witzigerweise...
Ich muss ganz kurz sagen, also, ja? Das finde ich total magisch, was du sagst, weil ich mir ihn... Ich muss immer mal so ein bisschen umschalten, nee. Deshalb du als Technik-Nerd hast hiermit nichts zu tun.
Ich versuch's zu ignorieren.
Das, was du erzählt hast, macht mir wirklich Gänsehaut und ist im Prinzip ja auch das, was ich versucht habe zu beschreiben, dass ich glaube, er als Musiker und als Dirigent hat die Musik, lebt die Musik, fühlt die Musik, lebt die Musik, ja. Und sein Hauptarbeitsgerät ist der Stock und die Hand. Mhm. Und dass du jetzt sagst, dass der Händedruck so perfekt war, wundert mich überhaupt nicht, ist aber völlig magisch. Ja. Also
dass sich das Körper
so manifestiert. Ich habe ein Lachen im Gesicht gerade, weil ich denke so, wow, wie, dass du das beschreibst, Wahnsinn.
Es war wirklich für mich eine komplett neue Erfahrung, dass jemand als Künstler so tief in seiner Materie ist und deswegen ist der wahrscheinlich auch einfach so gut, wie er ist. Der lebt das. Und zwar zu 100%. Bist du so lieb, gehst du nochmal ganz kurz auf das Bild. Ich würde noch gerne auf einen Punkt hinweisen, den ich total schön finde. Du hast gerade gesagt, die Finger sind so magisch. Oder die Finger sind so detailverliebt. Das stimmt, aber es gibt noch ein Detail. Das sieht man jetzt auf dem Fernseher leider nur so halb. Aber damit hat er mich tatsächlich auch nochmal komplett mitbekommen. Wir hatten ja über das Thema Hunde und Katzen gesprochen. Ja. Der Taktstab hat unten einen kleinen Griff.
Ja.
Es gibt also, wie ich gelernt habe, viele Dirigenten, die den Taktstab direkt anfassen. Der ist austauschbar. Also der wird auch gerne mal zerbrochen oder geht anderweitig kaputt. Man lernt sowas. Wusste ich auch nicht. Aber dieser Griff, der begleitet ihn schon extrem lange.
Und ihr seht den Griff, ja?
Das ist ein kleiner Holzgriff, der speziell für ihn angefertigt worden ist, wohl auch schon Dekaden her. Und den wird er auch nicht austauschen können, weil da ist etwas passiert, was ich tatsächlich von mir zu Hause auch kenne. Deswegen bei mir sind es Schuhe gewesen. Seine Katze hat drauf rumgekaut. Da sind Bissspuren in diesem Griff drin, die halt seine Katze hinterlassen hat. Und da geht bei mir sofort das Herz auf, weil diese Katzenliebe, ja, das gehört dazu.
Okay, jetzt ist so ein Full-Circle-Moment. Ja. Ich habe das Katzen- und Hundethema tatsächlich einfach aus Spaß reingenommen. Aber wie lustig, dass sich das selbst in diesem Bild irgendwie widerspiegelt. Crazy.
Jetzt gibt es aber noch einen anderen Punkt, weil du hattest auch noch gesagt, der Blick. Ich finde, das Gesicht, der Blick, du siehst in einem Porträt, in den Augen, in der Gesichtsspannung, in der Konzentration, siehst du, was dieser Mensch gerade macht. Also ich finde, man kann, selbst wenn man ein sehr guter Schauspieler ist, nur sehr bedingt einen Blick faken.
Ja.
Also ein sehr, sehr guter Schauspieler wird dir einen sehr, sehr guten Blick liefern können. Aber es gibt halt nur so außergewöhnliche Schauspieler, die das auf Knopfdruck können. Er kann es nicht. war uns auch vorher klar. Deswegen haben wir einen ganz einfachen Trick angewendet. Wir wussten ja, wie das Lichtsetup ist. Das heißt, wir haben uns auch einen Ort ausgesucht, wo er stehen kann. Das heißt, er hat unten auf dem Boden sein kleines Kreuz bekommen. Stell dich da bitte hin. Dann hat er an einer Säule noch ein anderes Kreuz bekommen. Guck da hin. Warum? Damit er weiß, was er zu tun hat. Der muss sich um nichts anderes kümmern. Der muss da nur stehen und gucken. Und irgendwann hat er angefangen, der ist ja noch im Arbeitsmodus, der ist ja eigentlich zwischen zwei Proben.
Ja.
Hat gesagt, ja gut, ich stehe jetzt hier rum mit meinem blöden Stäbchen, dann kann ich auch arbeiten. Dann hat er angefangen zu dirigieren.
Er hat während des Shootings...
Der hat gewusst, der hat nichts anderes zu tun, das war meine Hoffnung tatsächlich. Ja. Er hat gewusst, er hat nichts anderes zu tun, er muss hier nicht performen, er muss nicht irgendwie schauspielern, der Fotograf will nicht irgendeinen komischen Zauber tragen. Dann kann ich auch arbeiten.
Ja.
Und er ist wieder in seine Musik zurückgefallen und er hat angefangen... Mit dieser extremen Präzision, es war eine Mikrobewegung, also wir reden hier über der steht da und wenn du wahrscheinlich eine Langzeitbelichtung gemacht hättest, der hätte sich minimal bewegt. Also über so wenig Bewegung reden wir. Aber er war halt im Flow, der hat dirigiert, der Taktstab ging ein ganz kleines bisschen immer in die richtigen Richtung. Das war also wirklich eine, ja, er hat gearbeitet. Und in dem Augenblick wusste ich so, alle raus aus dem Set, das ist mein Bild. Ich habe genau auf diesen Moment gehofft, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht steuern können. Also das kann man auch, glaube ich, nicht steuern. Aber er hat das so angenommen. Er hat meine Bühne, die ich ihm gebaut habe, verstanden. Und hat gesagt, cool, mache ich jetzt einfach. Ich lasse die mal, die wissen schon, was sie tun. Ich habe damit nichts zu tun. Ich stehe hier rum. Und dadurch ist das Bild entstanden. Das heißt, dieses Bild ist tatsächlich mit drei Auslösungen entstanden. Ein Test, um zu gucken, ob das Licht passt. Licht hat zum Glück gepasst. Das war also, Vorbereitung war gut. Zweite Bild. Ich habe das Foto, dritte Sicherheitsschuss, falls ich zu doof war, scharf zu stellen. Muss man auch dazu sagen, ist alles von Hand ausgerichtet. Also Fokus, Ausrichtung, nichts Automatik, weil kannst du dich in so einer Situation nicht drauf verlassen. Automatik geht schief. Wenn du sowas planst, mach es fertig, komm mit dem fertigen Bild rein, dann kannst du es auch schnell umsetzen. Und das Spannende war, und auch tatsächlich so ein bisschen hinterher auch das Schulterklopfen für mich, er hat sich dann hingesetzt, hat das Bild gesehen, finde ich gut, war schon mein erstes großes Ding, und dann hat er sich aber hingesetzt und wir hatten bestimmt noch eine Viertelstunde Zeit, nochmal zu reden, so ein bisschen, da hat er dann auch die Katzengeschichte erzählt, und hat einfach nochmal so ein bisschen, okay, die wollen mir nichts Böses, du, akzeptiere ich das jetzt mal und genieße das auch. Und das war für mich so das, eigentlich die größte Ehrung, wo ich gesagt habe, okay, offensichtlich habe ich eine richtige Bühne gebaut.
Ja.
Das war so eine sehr schöne Erfahrung.
Voll schön, dass du, einmal einen Applaus bitte für Konstantin und dieses wundervolle Foto.
Dankeschön.
Dieses wundervolle Foto. Und vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte erzählt hast. Es liegen immer hinter Fotos wundervolle Geschichten. Und das ist das, was wir hier im Podcast besprechen, die Geschichten hinter den Bildern. Ich habe noch zwei Fragen, wenn ich darf. Erstmal würde mich total interessieren, du hast von einem Team gesprochen oder deiner Crew.
Ja.
Mit wie vielen Leuten warst du da und hast dieses Bild vorbereitet?
Also meine Leute waren mit zu dritt. Das heißt, meine damals feste Assistentin war mit dabei. Und ein Kumpel, der als Assi ab und zu mal einspringt, der war auch mit dabei, weil wir halt ein bisschen tragen helfen mussten. Es war halt relativ viel Equipment. Also ich hatte die Kamera dabei, ich hatte zwei große Blitzanlagen dabei, Kabeltrommeln, dieses ganze Shishi, was man braucht, um einfach dort das Licht entsprechend aufbauen zu können. Ich hatte aber das Ganze nochmal doppelt dabei für den Fall, dass irgendwas kaputt geht. Ja, mit einem 3-Minuten-Fenster, du möchtest, dass das klappt. Also wir hatten, ich glaube, eine Stunde vorher aufgebaut, haben das alles durchgetestet. Es gibt also auch relativ viele doch sehr krude Testfotos vorher noch, aber einfach um zu gucken, Ausrichtung passt, Licht ist an der richtigen Stelle, also das, was man so halt machen muss. Und dementsprechend, ja, mussten die alle nochmal ran.
Jetzt mache ich mal den Lanz.
Oha.
Konstantin, wenn ich dieses Foto sehe und du als Tech-Nerd so penibel darauf achtest, dass alles klappt, dass die Technik funktioniert, dass du Backup hast, dass du ein 3-Minuten-Fenster nutzen kannst. Konstantin, gab es schon mal einen Job, den du so richtig verkackt hast? Und sorry für die Wortwahl, aber so hart müssen wir reingehen?
Das ist eine richtig gute Frage. Technisch? Ja, definitiv. Also die Idee, alles dreimal abzutesten und dreimal vorher durchzutesten und am liebsten auch mit dem fertigen Bild in ein Shooting zu gehen, hat dazu geführt, dass ich meine Fotografie sehr darauf hin optimiert habe, dass ich tatsächlich mit komplett fertigen Bildern reingehe. Normalerweise, wenn ich ein Porträt mache und ich die Chance habe, ich weiß gerne ganz genau, was passiert. Dann werde ich nicht überrascht und das Bild wird am Ende geil. Muss ich auch ganz trocken sagen, meine Bilder werden besser, wenn ich genauso arbeiten kann.
Ja.
Dann, weil ich muss nur noch abarbeiten. Das Bild ist fertig, ich weiß, was ich tun muss. Klick, 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 klick. Wenn ein technischer Fehler auftritt, wird er kompensiert. Passiert alles. Der Weg dahin war aber ein anstrengender. Ich mache das jetzt seit entspannten, ja, so 15, 20 Jahre irgendwie sowas in dem Dreh. Also da ist auch viel Müll passiert und gerade so in der Anfangsphase sind natürlich auch viele technische Probleme aufgetreten. Also von ich beherrsche meine Kamera nicht bis das Licht macht plötzlich Dinge, die ich nicht verstehe. Ich habe einen sehr guten Freund, Det Kentke, möchte ich an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, total geiler Fotograf, macht inzwischen ganz viel AI-Sachen, entwickelt sich also auch in dem Bereich nochmal sehr stark weiter. Habe ich kennengelernt vor Ewigkeiten und der hat mir, jetzt kommt es im Hintergrund ein bisschen lauter.
Ja, der Zirkus wacht auf, aber lass dich nicht stören.
Der hat mir sehr viel Selbstvertrauen nochmal mitgeben können, weil er das, was ich hoffe im Licht machen zu können, der kann das einfach. Also der hat einfach eine unglaubliche Fähigkeit sich erarbeitet im Laufe von vielen, vielen Jahren, Licht perfekt setzen zu können. Und ich habe mit ihm zusammen, an ihm auch, meine Fähigkeit im Lichtsetzen so stabilisieren können, dass ich heute wahrscheinlich, wenn du morgens um 3 nach einer sehr, sehr langen Nacht nochmal kurz wach trittst, ich trotzdem ein geiles Licht hinbekomme, einfach weil ich meine Lichter kenne. Ich habe auch ein komplettes Equipment an Licht, also mein Atelier ist vollgestellt mit Licht. Sehr viel Licht, muss man dazu sagen. Alles Hamburger Lokalproduktion. Aber am Ende des Tages, ich weiß, warum ich diese Dinge habe. Ich brauche die einfach nur aus dem Schrank holen oder aus dem Lager ziehen. Und ich weiß genau, welches Licht da rauskommt und warum. Das hilft mir heute ganz extrem. Also ich kann heute mit dem Erfahrungsschatz, den ich habe, schneller, einfacher Lichter kreieren. Also selbst in einer Situation, wo ich sozusagen in ein kaltes Wasser geworfen werde, bin ich hoffentlich in der Lage, trotzdem diesen Prozess von ich habe eine Aufgabe zu, ich habe ein Bild, sehr viel schneller abzuarbeiten oder abzufrühstücken, als ich das vor ein paar Jahren noch konnte. Aber eben, es war ein leidvoller Prozess. Übrigens an der Stelle noch eine Sache, weil du was vorhin so gesagt hast, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja, das stimmt, aber das ist ein echtes Schwarz-Weiß-Bild. Das heißt, dieses Bild existiert nicht in Farbe. Mhm. Das ist ein rein monochromes Bild, das ist auch digital aufgenommen, aber es war von vornherein als monochromes Bild konzipiert, ist auch von der gesamten Produktionsstrecke her schwarz-weiß gebaut. Das heißt, da ist Lichtfarbe, da ist Lichtsetzung, daraufhin optimiert, dass hinterher eben feinste Graustufen und Abtonungen entstehen sollen und dass eben auch dieser analoge Charakter, analog ist an der Stelle nicht gemeint analoger Film, sondern jedes Bildelement entspricht einem Bildelement im physischen Bildelement im finalen Foto, war von vornherein schon eingearbeitet. Ja. Das ist also auch total wichtig für mich, auch eben zu überlegen, da kommt der Nerd-Gedanke wieder durch, arbeite ich mit einem Farbbild, das ich hinterher konvertiere, oder konvertiere ich das vorher, indem ich mir erstmal Gedanken mache, was will ich denn im Bild haben, mit welchen Problemen in der Wiedergabe bei der Hautreflexion oder der Umgebungssituation rechne ich und passe dann mein Bild entsprechend an.
Ja. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, bevor wir gleich aufs zweite Bild sprechen. Wir haben gestern mit Felix Dachor über Licht gesprochen.
Ja.
Und ich habe ihn gefragt, was ist Licht für dich, beziehungsweise ist Licht in der Fotografie alles? Und er hatte einen spannenden Ansatz und hat gesagt, was ist denn mit Schatten? Warum reden wir nicht über Schatten? Ich sehe dich nicken.
Ja, absolut. Tatsächlich ist das so eine ganz, 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 ganz spannende Geschichte, weil das ist so ein ewiger Disput, nennen wir es mal. Es gibt ja so Blitzhersteller, die von der Ideologie her sagen, wir kloppen jetzt mal alles mit Licht drauf und am besten 30 Lampen von links und rechts, oben und unten. Und bin ich gar kein Fan von. Ich finde diese Grundidee, wir sind alle in der Natur daran gewöhnt, es gibt erstmal eine Lichtquelle. Das ist die Sonne, die kommt erstmal rein und die sorgt für Licht. Das heißt, wir sind biologisch erstmal drauf getrimmt, diese Form von Wahrnehmung zu haben. Da kommen wir nicht drum rum, da sind wir erstmal alle mit drin. Und jetzt kann man natürlich eine künstliche Lichtsituation schaffen, die kann auch sehr geil sein. Wenn du halt ganz bewusst mit Licht so spielst, dass du halt mehrere Lichtquellen hast. Am Ende des Tages findet aber alles, was wir in der Wahrnehmung haben, erstmal über diese Anzahl von Licht statt. Du hast eine gute Lichtquelle, je nachdem, wo es reflektiert, je nachdem, wo es nicht reflektiert, hast du halt Plastizität, du hast Farben, du hast Farbwahrnehmungen, du hast Schatten. Schatten ist eigentlich das, was ein Bild spannend macht, weil wenn alles hell ist, ist alles langweilig. Das war eine ganze Zeit lang sehr modern. Du hast erstmal alles rumgeklatscht. Ich meine, das Problem Ringlicht kennen wir alle. Hau erstmal Licht drauf. Bloß kein Schatten, weil könnte man ja irgendwas sehen. Ne? Schön glatte Haut und so weiter. Eigentlich kompletter Quatsch, weil schönes Licht ist nun mal schöner Schatten. Und je nachdem, wie präzise du arbeiten möchtest, wie sauber du arbeiten möchtest, was meine ich damit? Ich liebe es, mit relativ großen Schirmen zu arbeiten. Also mein Standardschirm ist 1,80 Meter. Mhm. Durchmesser. Das ist ein richtig großes Ding. Ich sitze aber trotzdem teilweise vor meinen Models. Also das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe meinen Menschen, den ich porträtieren möchte, der ist so üblicherweise bei mir 1,5 bis 2 Meter Entfernung, je nachdem, wie ich das machen möchte. Dann habe ich meinen 1,80 Meter Durchmesserschirm. Und ich sitze mit meiner Kamera vor diesen Menschen und dann spiele ich im Millimeterbereich an diesem Schirm rum. Zentimeter nach links, Zentimeter nach rechts, Zentimeter nach oben, nach unten, höher, tiefer. Das sind Sachen, da würde wahrscheinlich ein gar nicht so kleiner Teil der Menschen sagen, guck mal, bringt doch gar nichts. Ich sitze aber davor und denke mir, doch, das bringt alles. Weil das ist einfach ein anderes Licht. Das ein Zentimeter mehr im Gesicht, hier oder da, oder dass der Schatten im dunklen Bereich ein bisschen tiefer wird oder ein bisschen heller. Das sind riesige Welten, die dann plötzlich aus einem, naja, nicht so geilen Foto, kann man schon nehmen, aber ist nicht so wirklich gut, so wow, alles ändert. Und diese kleinsten Veränderungen, ich glaube, die sind, gerade zumindest im Porträtbereich, kann ich das so sagen, sind meiner Ansicht nach viel, 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 viel wichtiger, als ich mache alles hell. Also ja, ich bin tatsächlich bei der Aussage, Schatten führt das Bild.
Ja, schön, spannend. Finde ich einen wichtigen Punkt und bestätigt eben das, was Felix dann gestern auch gesagt hat. Ne?
Absolut.
Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank, dass du das Foto mitgebracht hast. Freue ich mich wahnsinnig drüber und die Geschichte. Wir haben noch ein zweites Bild.
Ja.
Und ich spiele mal so ein... Ah, nee, wir haben keinen Jingle dafür. Aber ich würde so einen Jingle einspielen, der wird irgendwie so... Nerdkram. Ne? Wahrscheinlich wird der so klingen.
Ja, ne? Passt leider.
Ich singe nicht für euch. Das habe ich mir ab... Nein, das will niemand. Wir haben ein zweites Foto. Und ich mache es nochmal so wie bei dem ersten Bild, dass ich es an die Wand haue und beschreibe.
Ja, total gerne.
Jetzt würde die Musik reinkommen. Oder du sagst nochmal was.
Es tut mir auch an alle Zuschauer wirklich leid, wenn ich gleich die Chance habe und er mich nicht auffällt, ich werde euch mit Tech-Informationen zu diesem Foto sowas von zuschweilen können. Das macht echt Spaß. Ich habe mir sehr viele Gedanken und sehr viel Arbeit in dieses Bild gesteckt. Wenn ihr irgendwann nicht mehr könnt, gebt die Hand, gebt mir eine Chance, ich höre auf, aber nur auf Zuruf.
So, das ist das Foto, über das wir jetzt sprechen und jetzt wird's wild.
Du siehst was, die sehen noch nichts.
Ich muss so viele Tasten und Fragen und alles, aber wir kriegen das hin. Also das ist das Foto, über das wir sprechen und ich beschreibe es jetzt mal so, wie ich es empfinde. Mhm. Ich weiß, in welche Richtung es geht und ich weiß, dass das, was ich sagen werde, falsch ist.
Nein.
Naja, okay. Wir gehen rein. Wir sehen wieder ein Porträtfoto und zwar wieder ein enorm intensives, was zum einen mit dem Blick des Models zu tun hat, zum anderen aber auch mit der Art, wie es fotografiert ist. Wir sehen auf diesem Foto einen jungen Herrn, ich würde sagen wahrscheinlich sowas Ende 20, Mitte Ende 20 auf diesem Foto. Es ist ein Schauspieler, ich habe auch nachgeguckt, wer es ist. Basti Fährmann, liebe Grüße gehen raus.
Auf jeden Fall.
Ein Schauspieler, der glaube ich in Berlin sitzt oder lebt und er ist fotografiert auf diesem Bild super close, also wirklich sehr, sehr nah dran, was auch dann mit viel Vertrauen und Zusammenarbeit zu tun hat, ne, in diesem Fall. Und wir sehen natürlich wieder ein Bild ohne Farbe, sage ich jetzt erstmal. Ne? Also ich sage nicht schwarz-weiß, aber auf jeden Fall ohne Farbe.
Es ist tatsächlich wieder ein reales Schwarz-Weiß-Bild, also komplett monochrom fotografiert.
So, also doch.
Ja.
Genau, und wir sehen, es ist ein Porträt mit Fokus auf das Gesicht, Fokus wirklich auf ihn und ich sage bei solchen Bildern immer, es ist ein Bild auch in die Seele geschossen, muss ich sagen. Der Kopf ist zu sehen, wir sehen ein gut ausgeleuchtetes Bild, wir sehen die Schatten an seinen Wangen und wir sehen ab dem Kinn wieder nach unten hin, nicht abgesoffen, habe ich gelernt, aber auf jeden Fall den dunklen Rollkragenpullover, wenn die Lichter mich hier nicht täuschen.
Nein, ist richtig.
Ne? Und einen dunklen Backdrop auf jeden Fall, der nicht ganz schwarz ist, was ich total schön finde an der Stelle auch. Und was ich auch super schön finde, ist, ich weiß nicht, ob ihr das im Vorfeld besprochen habt, seine Frisur passt auch ideal in dieses Porträt, finde ich, rein. Denn er hat den Pony sehr gerade abgeschnitten und trotzdem so ein bisschen mal nach links und nach rechts die Haare. Also es ist nicht eine komplette Ruhe, die das ausstrahlt. Es ist aber auch nicht komplett wild. Mhm. Das Wilde an diesem Foto, finde ich, sind die Augenbrauen und die Augen. Die Augen sind so intensiv und ich weiß gar nicht, ob es politisch korrekt ist, das zu sagen. Darf man Albino sagen?
Weiß ich nicht, aber kann ich auf jeden Fall in diesem Fall komplett ausschließen.
Ja.
Also ich hatte tatsächlich die große Ehre, schon mit ein paar Leuten mit Albinismus arbeiten zu dürfen und das sieht nochmal ganz anders aus.
Für mich als Laie, der das Bild quasi zum ersten Mal sieht, hätte es aber die Möglichkeit sozusagen, ne? hellere Haare, diese Augen, die aber eine unglaubliche Ausstrahlung haben. Und was ich auch wundervoll finde an diesem Bild, sind die Sommersprossen in seinem Gesicht. Ja. Wow. Also da siehst du jede einzelne Sommersprosse. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit Astrofotografie. Wenn du irgendwann die Möglichkeit hast, mal an einem Ort die Sterne zu fotografieren, ohne Light Pollution, ohne Lichtverschmutzung, und plötzlich sind da nicht 12, 17 Sterne, sondern 100.000. Und das finde ich an diesem Foto eben auch ganz besonders, dass du also wirklich sehr diesen Charakter des Menschen rübergenommen hast. So, das ist das, was ich dir beschreiben kann, und ich finde es ein ganz intensives, tolles Foto. Aber wir haben angekündigt, es geht um Nerdkram. Ja. Deshalb nerde mal bitte.
Okay, ich fange.
Und vielleicht könnt ihr einmal bitte applaudieren für dieses Foto.
Da kam jetzt irgendwas Technisches.
Ja, der Lachs sagt, ich soll dich zeigen, nicht nur das Foto, weil das...
Na gut.
Hier stehen auch Kameras. Das Ganze ist auch bei Kamera YouTube 3. zu sehen. Kamera 3, Kamera 2, Moin und die Totale. Also, hello. Wir haben ein ganz wundervolles Setup hier gebaut bekommen. Aber ihr wollt auch das Foto sehen, über das wir sprechen.
Genau.
Deshalb mache ich das nochmal an die Wand.
Gerne.
Danke, Lachs.
So, ich fange tatsächlich erstmal mit der Geschichte zu dem Bild an, ja. Weil Basti ist damals als Model zu mir ins Atelier gekommen, und wir haben das gemacht, was man Models gerne macht, einfach mal ein paar Fotos, weil der Mann sieht extrem gut aus, also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das heißt, der gehört vor der Kamera und der hat auch extrem viel Spaß vor der Kamera. Was für mich sehr interessant war, Basti ist von der Ausstrahlung her so unfassbar sympathisch, dass du ihn halt auch nur sympathisch fotografieren kannst. Und das war mir zu wenig. Wir haben also tatsächlich erstmal schön, also wirklich sehr schöne Modeaufnahmen gemacht. Der sieht gut aus, der kann sich bewegen, der hat ein natürliches Talent vor der Kamera, also wirklich sagenhaft zu performen. Der liebt das Spiel.
Ja.
Das ist genau das, was ich vorhin sagte mit Ken Nagano. Der hat da gar keinen Bock drauf, Basti liebt das. Und dementsprechend, also ich habe selten jemanden erlebt, der so einfach fantastische Fotos hinbekommt. Wir haben auch ein bisschen Quatsch gemacht, da sind auch andere noch Aufnahmen in dem Rahmen noch passiert. Die sind alle großartig. Ich hatte dann aber irgendwann Lust, weil der wirklich so gut war, habe überlegt, was können wir noch machen? Was für ein Element sehe ich noch in ihm, also wirklich als Porträt, was bisher noch gar nicht bespielt worden ist? Und gerade jemand, der halt wirklich so natürlich vor der Kamera funktioniert, da ist es dann eine Herausforderung zu gucken, wie kannst du da noch was rauskitzeln? Wie kannst du vielleicht ein Element bearbeiten, das da ist, für uns beide da ist, das aber nicht easy access ist? Und für mich war es so, gerade weil er so zugänglich ist, weil er so sympathisch ist, ich wollte das mal wegnehmen. Was passiert, wenn dieses Sympathische weggeht? Wie intensiv, wie ernst bekomme ich ihn? Wir haben ein bisschen rumexperimentiert und das war für ihn überhaupt kein Zugang. Also das war so, was soll ich hier? Das funktioniert bei mir nicht. Er hatte aber Bock, das zu machen. Und da bin ich ihm auch extrem dankbar, weil er hat das tatsächlich mit jedem Quatsch durchgezogen, den wir dann probiert haben. Ich verrate jetzt an der Stelle mein kleines Geheimnis. In diesem Foto ist eine Packung Spaghetti draufgegangen.
Eine was?
Eine Packung Spaghetti. Ja, genau das. Um diese Intensität in den Blick zu bekommen, war es notwendig, ihn in eine körperliche Anspannung zu bekommen. Diese körperliche Anspannung hat nicht gereicht, dass ich ihn nur auf so eine Apple-Box gestellt habe, wo er nur noch mit den Zähnen drauf war, dass er also schon mal im gesamten Körper eine Grundspannung hatte. Er war auch noch nicht sauer genug auf mich, als dass ich da diesen Blick bekommen hätte. Ich musste also tatsächlich in irgendeiner Form ihn körperlich herausfordern. Ja, wir haben auch Liegestütze vorher noch gemacht. Also wir mussten ihn wirklich, oder ich habe ihn wirklich in eine Stresssituation gebracht, dass er erstmal diese körperliche Grundanspannung mitbringt, damit das im Bild so intensiv aussieht. Das hat aber alles nicht gereicht. Ich wollte diesen absolut intensiven Blick haben, der tatsächlich so ein bisschen an James Bond orientiert war. Er sollte der James Bond Bösewicht sein, der James Bond gerade ermorden will. Und diesen Blick wollte ich auch haben. Das ist aber relativ schwierig, wenn du das einfach aus dem Gedächtnis holen musst. War für ihn gar nicht möglich. Was habe ich dann gemacht? Ich habe ihm eine Packung Spaghetti in die Hand gedrückt. Die hatte ich noch von einem anderen Shooting da, war noch über. Nicht wundern, gehört dazu. Und er sollte die er sollte die einfach so doll er kann zusammendrücken. Und da muss ich sagen, dafür liebe ich ihn. Er hat das gemacht. Er hat diese Packung Spaghetti mit voller Kraft zusammengedrückt und hat so viel Kraft in seinem Gesicht aufgebaut, dass eben auch hier in den Wangenknochen und so weiter richtig Spannung aufgebaut ist. Der Kiefer hat Arbeit, der Blick hat Arbeit. Dieser intensive Blick, das war wirklich, ich habe gesagt, du darfst mich jetzt mit diesen Spaghetti umbringen.
Ich sagte was, also das ist jetzt ein bisschen albern, was ich sage, aber ich hätte so Bock auf ein Behind-the-Scenes-Video von diesem Shooting gehabt.
Ich auch, ehrlich gesagt, rückwirkend. Weil es ist natürlich das passiert, worauf ich gehofft habe. Ich habe das Foto gemacht und in dem Augenblick, wo ich ausgelöst habe, hat er tatsächlich die gesamte Packung, das war eine geschlossene Packung Spaghetti, so zusammengepresst, dass die komplett explodiert ist und alle und diese Spaghetti-Reste halt im kompletten Raum rumgeflogen sind. Er hat sich total erschrocken. Wir haben auch wirklich gedacht, wir haben eher das erschrockene Gesicht im Bild gehabt. Und dann tauchte auf dem Rechner das Foto auf. Ich so, ja, yes. Es hat sich gelohnt. Es war also, ich weiß nicht, wir haben bestimmt eine halbe Stunde darin rumexperimentiert, bevor wir das so hatten. Aber das Ergebnis hat sich so extrem gelohnt. Also die Vorbereitungszeit war intensiv, aber es war so witzig und es hat sich auch so gelohnt.
Was macht das mit dir, frage ich mich. Also was für ein Adrenalin kommt in dir raus, wenn dann auf dem Tethering-Computer dieses Bild erscheint?
Adrenalin gar nicht. Ich freue mich dann einfach, dass es geklappt hat. Also das ist etwas, da bin ich auch extrem froh, dass ich das irgendwann mal im Laufe meiner Karriere gelernt habe. Fotografieren heißt immer experimentieren und experimentieren heißt auch immer scheitern. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, irgendwas auszuprobieren und wenn es scheiße aussieht, akzeptieren, weglassen, weitermachen. Bloß weil was nicht klappt, heißt das nicht, dass du ein schlechter Fotograf bist, dass das Model doof ist, dass das Licht doof ist. Nee, man kann auch einfach mal daneben liegen. Man kann auch mal eine Idee haben, die nicht funktioniert. Aber schön ist, wenn es klappt. Also wenn man dann so einen Quatsch macht und dann eben auch so viel Arbeit rein, also du hast dieses Vertrauen, doch das ist der richtige Weg. Ich will das jetzt durchziehen und du gehst an den Punkt und es kommt was Geiles bei raus. Dann ist so, yes. Wie gesagt, hat absolut keinen Mehrwert oder es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es mal nicht klappt. Aber wenn es klappt, ist es ein schönes Gefühl.
Jetzt hat dieses Bild noch eine weitere... Mama mia, ich muss mal diesen Bildschirmschoner ausstellen. Jetzt hat dieses Bild noch eine weitere Ebene, genau, die du noch mit keiner Silbe besprochen hast.
Richtig.
Ich wundere mich sehr, Konstantin, was ist da los?
Ich versuche tatsächlich erstmal dieses künstlerische ja, sehr schön. Oder vielen relevante noch mit in den Vordergrund zu stellen.
Ja.
Diese ganze Serie, die heißt bei mir Statement-Serie, weil ich immer noch keinen besseren Namen gefunden habe. Die ist eine künstlerische Fragestellung. Und zwar die Fragestellung, wie kann ich mich Menschen nähern? Das heißt... menschliche Kommunikation, gerade nonverbale Kommunikation, ist etwas für mich total Interessantes. Also ich habe einen technischen Hintergrund, hat man vielleicht gemerkt, ne? Der Nerdkram kommt durch. Gleichzeitig, ich habe Kommunikation studiert, weil mich tatsächlich das Kommunizieren, also das Austauschen mit anderen Menschen unglaublich fasziniert. Und zwar fasziniert im Sinne von verstehe ich nicht. Es gibt verschiedene Techniken, wie das funktionieren kann. Es gibt biologische Gründe, es gibt gesellschaftliche Gründe, bla 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 bla, 10.000 Sachen. Alles super cool, super spannend. Aber als Künstler stelle ich mich dann hin und sage, okay, ich kann ein Porträt machen. Warum funktioniert ein Porträt? Wie funktioniert ein Porträt? Funktioniert Farbe? Funktioniert Schwarz-Weiß? Funktioniert Licht? Funktioniert Schatten? Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Fragestellung einfach mal so bearbeiten, dass ich vielleicht eine Antwort für mich finde, was Kommunikation zwischen Menschen ausmacht, also was das anleitet. Und bin irgendwann auf die Idee gekommen, dass ich gesagt habe, was gibt es denn noch, also was gibt es im Bereich Fotografie, ist nun mal mein Medium, komme ich irgendwie sehr gut mit klar, was kann ich da noch tun, um eben diesen Bereich der Gebrauchsfotografie zu verlassen. Und mich eben dieser Fragestellung auf eine intensivere Art zu nähern. Und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, ich glaube, ich kann das im sichtbaren Bereich nicht. Das heißt, alles, was in den Bereich Kopie geht, also was versucht, die Realität einzufangen, ist mir noch zu nah dran. Das ist noch nicht meine Vorstellung, meine Idee, wie ich Menschen sehe. Wenn ich einen Menschen angucke, ich versuche, diesen Menschen vollständig zu erfassen. Klappt auch nur im Rahmen meiner Möglichkeiten, die sind auch begrenzt, bla bla bla, klar. Aber ich will trotzdem versuchen, warum sehe ich was anderes als die Kamera? Und dann bin ich irgendwann mal über die Idee gestolpert, ach so, ja, Licht, Licht kann mehr. Licht gibt einen Bereich, den können wir sehen. Das ist so grob gesagt zwischen Rot und Blau. Sieht der Mensch Farbe, herzlichen Glückwunsch, das ist unser Bereich, den wir sehen. Dann gibt es da noch sowas wie Infrarot, können ein paar Tiere auch sehen oder wahrnehmen, je nachdem. Ist auch nochmal spannend, aber sieht halt nicht besonders spannend aus, finde ich. Ja, jetzt kann man so einen Baum fotografieren, herzlichen Glückwunsch, der ist dann nicht dunkel, sondern der ist dann hell. In Falschfarben sieht das auch ziemlich geil aus. Für Landschaftsfotografie super spannend, aber ist noch nicht das, wo ich sage, damit fühle ich mich wohl. Was ist denn unten rum? Ja, guck mal, unter Blau gibt es auch noch was, nennt sich Ultraviolett, macht schon verdammt viel Spaß, weil, warte mal, das kommt meiner Wahrnehmung plötzlich ziemlich nah. Der Witz ist nämlich, dieses Bild ist kein figürliches Foto, also es ist kein abbildendes Bild, was einfach nur die Realität aufnimmt, sondern eigentlich ist das ein abstraktes Bild. Also man nennt sowas auch pseudofigürlich, weil es halt so tut, als wäre es ein figürliches Bild, es ist aber eigentlich Abstraktion. Das Besondere ist, dass dieses gesamte Bild findet im Nah-Ultraviolett-Bereich statt. Was heißt das? Wir Menschen können das nicht sehen.
Ich habe euch gewarnt. Entschuldigung. Ich habe euch gewarnt. Jetzt wird es technisch und nerdig. Also
jetzt wird es richtig schlimm. Also wer zu viel hat, bitte kurz Hand heben. Ich versuche es auch nochmal zu übersetzen. Wenn ich irgendwas erzähle, was ihr nicht versteht, gerne nochmal nachfragen. Das ist, glaube ich, also meines Wissens bin ich, glaube ich, der einzige Mensch auf diesem Planeten, der diese Form von Porträtfotografie in der Form anwendet und auch in der Qualität macht. Liegt auch daran, es ist technisch sagenhaft aufwendig. Ich habe eine Spezialkamera, ich habe eine Speziallinse, ich habe Spezialfilter, ich habe einen Spezialblitz, um das überhaupt umsetzen zu können. Das Ganze ist dann auch noch so speziell, dass ich auch noch Jahre gebraucht habe, um den Kram zusammenzusuchen und dann auch noch zu vertesten. Also da ist auch ganz viel Experimente reingegangen. Also das Entwickeln dieser Technik hat mich locker mal 10-11 Jahre gekostet, bevor ich überhaupt an dem Punkt war, dass ich damit Fotos machen kann. Interessiert hat mich schon sehr früh, technisch umsetzbar wurde es dann sehr spät.
Aber nimm uns mal wirklich jetzt ganz mit an die Hand. Ich habe keine Ahnung, ob das mit meiner Fuji X-Pro3 und dem Voigtländer-Objektiv funktionieren würde. Was macht den Unterschied sozusagen bei diesem Porträt, dass du mit nah-ultraviolettem Licht arbeiten kannst?
Also es geht schon mal damit los, dass du wahrscheinlich mit den meisten Digitalkameras das nicht nachproduzieren wirst können, weil die Dinger einen Schutzfilter drauf haben, weil infrarotes Licht und ultraviolettes Licht, also Spektrum obenrum und Spektrum untenrum, Störfaktoren sind. Mhm. Das heißt, wenn du mit deiner normalen Gebrauchskamera ein Foto machst, dann hast du da erstmal eine Störung drauf maximal. Warum sage ich maximal? Die meisten Linsen sind genauso vergütet, dass die dieses Spektrum auch rausfiltern. Das willst du eigentlich nicht im Bild haben, weil in deiner normalen Fotografie, wie gesagt, es ist eine Ablenkung, es stört dich. Jetzt wird es nochmal kurz richtig nerdig. Ultraviolettes Licht ist so weit unten im Frequenzbereich, dass das in der Linse auch eine andere Brechung erfolgt oder mit einer anderen Brechung ja, verarbeitet wird und dadurch auch nicht auf denselben Punkt scharf gestellt werden kann wie das sichtbare Licht. Das kennt man ja schon wenn bei normalen Linsen, dass der rote Farbbereich, der grüne Farbbereich, der blaue Farbbereich, dass die nicht ganz übereinander passen und man versucht durch Vergütungen das so hinzubekommen, dass du halt möglichst alle Farben auf demselben Punkt auf dem Sensor, also auf der Entfernungsebene scharf stellen kannst. So, ansonsten gibt es chromatische Aberrationen, Ränder, was auch immer, wir kennen das alle. Hier geht es darum, noch weiter in den Außenbereich vorzudringen und noch weiter diesen Bereich mit scharf stellen zu wollen. Das ist technisch eine extreme Herausforderung. Dazu kommt aber, es gibt praktisch keinen Markt dafür. Das heißt, also weder Voigtländer noch sonst irgendein Hersteller hat eigentlich Interesse, das überhaupt zu bespielen, weil braucht keiner. Ganz trockene Antwort. Das ist einfach für fast niemanden interessant, bis auf diese paar Deppen, die dann sagen, was geht denn da außerhalb noch? Deswegen, ich benutze eine Optik von Hasselblad für das Fotografieren, die allerdings von 1973 ist. Und das ist schon die neuere Inkarnation von der Möhre. Supergeiles Teil, 105 mm für ein Mittelformatsystem.
Aber das ist nicht 105 mm.
Doch.
Okay, wow.
Es ist ein bisschen gecroppt, muss man dazu sagen, ja. Aber doch, das sind 105 mm. Allerdings für 6x6 gerechnet.
Ah ja.
Okay. Also das muss man auch dazu sagen, die Linse ist tatsächlich für das alte 6x6-Format gebaut, ist auch eine deutsche Optik, ein Carl Zeiss. die nicht vergütet ist. Die ist gar nicht vergütet. Also das macht diese Optik auch so speziell. Die ist speziell entwickelt, muss man dazu sagen, um halt den gesamten Frequenzbereich von Infrarot bis Ultraviolett auf den Punkt scharf stellen zu können. Nerdwissen 2000, wenn ich das Ding jetzt auch noch für Farbfotografie benutze, das Farbrendering, was diese Linse liefert, ist so sagenhaft schön, dass du Porträts mit einer Farbanmutung machen kannst, ist wie ein Gemälde. Also sowas kriegst du tatsächlich mit einer anderen Optik nicht hin. Ist super anstrengend zu fotografieren, die Naheinstellgrenze liegt bei 3 Metern oder sowas. Die Auflösung ist bei Offenblende, naja, also 40 Megapixel kriegst du raus, danach wird es ein bisschen kompliziert. Du musst also auch noch abblenden. Ultraviolettes Licht hat den Nachteil, wenn du das nicht speziell erzeugst, das ist nicht unbedingt viel vorhanden. Das heißt, ich habe, wie gesagt, einen Spezialblitz, also eine Blitzröhre, die extra viel ultraviolettes Licht aussendet. Die sendet aber auch noch sichtbares Licht. Das kriege ich ja nicht rausgefiltert. Das heißt, ich muss auch mit extremen Lichtmengen, also etwas, was man heute überhaupt nicht mehr benutzt in der Blitztechnik, auf meine armen Opfer schießen. Das knallt. Also man kennt das kaum noch, dass man wirklich einen großen Knall beim Fotografieren hat. Das macht Spaß. Also für mich ist das immer wieder eine tolle Erfahrung, also brutal hell.
Mein lieber Freund Erdi, ganz liebe Grüße an der Stelle, war auch schon bei mir zum Podcast, der macht auch so surreale Fotografien mit Blitzen. Mhm. Und die knallen aber, hör mal. Also
ja, das ist geil. Also ich habe da einen Riesenspaß dran, auch so mit alter Technik zu arbeiten, was es da so alles Mögliche gibt, wo dann eben auch diese Erfahrung noch weiter darüber hinausgeht, als ich mache ein Foto, sondern es knallt, es stinkt, es gibt Effekte, es ist herrlich.
Ja.
Braucht man nicht immer, selten, aber es ist saucool. Also wenn man es machen kann, ist das halt eine extrem spannende Erfahrung.
Ich glaube, das war auf jeden Fall schon an der Oberfläche super interessant. Ich habe trotzdem noch eine Frage.
Bitte.
Zu dem Bild.
Ja.
Was hat er denn, hat er als Model anders agieren müssen, also fernab dessen, dass er eine Packung Spaghetti brechen musste und so, aber hat er etwas anderes gemerkt in dieser Session der Fotografie, als wenn du es mit einer herkömmlichen Leica Monochrom geschossen hättest?
Also dazu muss ich sagen, meine Art von Fotografie ist sowieso im Vergleich zum Zeitgeist extrem langsam. Also während es durchaus üblich ist, dass man heute bei einer normalen Session irgendwie so 1000, 1500...
Sagt der 3 Minuten den Dirigenten geshootet hat.
Ja, aber 3 Bilder in der Zeit.
Okay.
Also ganz trockene Sache. Ich habe es erlebt, dass Leute in derselben Zeit, also in 3 Minuten, auch mal locker 100 Fotos durchschießen. Und ich denke, wo kommen die her?
Ja.
Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das gut ist. Ist aber eine Technik, ich verstehe, warum das passiert. Wenn du keine Zeit hast, mach mehr Bilder, weil im Zweifel hast du das Bild dann trotzdem im Kasten. Ich habe auch so fotografiert, oder bzw. ich habe es versucht zu fotografieren, weil es ist eine andere Form von Technik, die ich auch total spannend finde. Ich komme damit nicht klar. Ich bin zu blöd dafür, sage ich ganz offen. Ich konstruiere meine Bilder gerne. Ich nutze auch den Raum, den so eine Kamera liefert. Ich finde es auch total spannend, die Kamera, gerade bei einem Porträt-Shooting, die Kamera Kamera sein zu lassen und mich nicht hinter ihr zu verstecken. Also es gibt ein paar Arbeiten, die ich total spannend finde, wo im Prinzip eine große Kamera aufgebaut wird und der Fotograf mit einem schönen langen Auslöser daneben steht, mit dem Model interagiert und dann irgendwann auf den Auslöser haut und das Foto macht. Finde ich viel, viel, viel reizvoller. Das ist auch der einzige Grund. Ich finde es reizvoller. Es ist nicht sinnvoller, es ist nur reizvoller, als eben diese Form von schnellen Fotografie mit, ich gucke durch den Sucher, klick, 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 klick und ich habe meine 10.000 Fotos. Ich möchte nicht sagen, das eine ist besser als das andere, weil das ist es nicht. Es ist nur nicht meins.
Ja. Also er hat Zeit mitbringen müssen, sozusagen.
Nee, er musste nur akzeptieren, dass ich sau langsam arbeite und dass ich eben nicht alle 4 Sekunden neue Pose brauche, sondern dass ich erstmal meine Idee ausspielen möchte.
Ja.
Und das zweite ist, manueller Fokus, analoge Lichtsetzung. Das heißt, ich gucke da wirklich einmal hin. Achso, was für mich selbstverständlich ist, was aber wahrscheinlich für keinen modernen Fotografen in irgendeiner Form relevant ist, ich sehe nichts, wenn ich durch die Kamera gucke. Dadurch, dass ich das sichtbare Licht ausblenden muss, weil ich will ja nur UV haben, habe ich auch Filter vor der Optik, die halt das sichtbare Licht rausschmeißen. Ich kann kein UV gucken, ich sehe also nichts.
Ja.
Das heißt, ich setze mein Licht, alles noch im sozusagen Durchsichtbereich, ich stelle scharf, weil Autofokus 1973, nö, gibt's nicht. Man muss dazu sagen, selbst wenn ich die Optik auf Blende 11 oder 16 abblende, habe ich auf Naheinstellgrenze einen Schärfebereich, also einen realen Schärfebereich, nicht ausgerechnet, sondern das, was ich scharf sehe. Moja, also lass das mal 3 mm sein. Ich sehe bei Blende 11 den Unterschied, ob ich die Iris getroffen habe, die Oberfläche des Auges, also die Hornhaut, oder die Wimper. Das ist sehr unangenehm, wow, weil wenn er einmal falsch atmet, ist Schärfe durch.
Ja.
Das heißt, ich muss damit rechnen, dass das auch mal daneben geht. Ich kann das zum Glück ein bisschen kompensieren. Also ne, man weiß ja irgendwann, wie es geht. Aber am Ende des Tages, das muss sitzen. Das heißt, mein Model darf sich nicht viel nach vorne bewegen oder nach hinten. Ich habe auch nicht das, was ich tatsächlich mit zum Beispiel der Leica ganz gerne mache, dass ich eben auch in diese bewussten Bewegungen mit reingehe. Also dass ich eben schnell auch mal eine Positionsveränderung mitmache oder dass ich in irgendeiner Form auch mal eben die Dynamik damit reinnehme. Das macht mit der Leica super viel Spaß, deswegen habe ich die auch, weil das ist eine andere Art von Fotografie. Ich muss aber gestehen, für mich gute Bilder, also wo ich auch sage, so, ja, das ist meins, die passieren alle mit der Großen im Studio. Also da bin ich total langweilig, langsam, alles kontrolliert. Also so wie halt früher mit der großen Kamera, ja, mit den Rollbodenkameras oder so. Die finde ich auch total geil. Ich bin nur, ehrlich gesagt, zu faul und zu blöd für die schöne Chemie. Außerdem, das Digitale macht es mir einfacher.
Ja.
Ey, super spannend. Ich glaube, wir binden das Nerd-Thema hier an der Stelle ab. Aber es war ein kurzer Einblick in das, was...
Ich habe mich auch wirklich zurückgehalten.
Und ich habe es auch ein bisschen verstanden, muss ich sagen.
Also das hoffe ich. Also, ich kann mich da totreden, das macht unglaublich viel Spaß. Ich weiß aber auch, dass das super viel ist, weil wir könnten jetzt auch noch wirklich in jedes Detail mit reingehen. Also brauchen wir alles nicht. Am Ende ist es auch vollkommen egal, weil das ist eben so ein Ding. Jetzt müssen wir doch einmal über Technik reden, noch ganz kurz, weil das ist gerade so ein Satz, der ist noch wichtig. Egal welche Kamera du benutzt, egal welche Technik du benutzt, am Ende ist das Bild gut oder nicht gut. Das ist eine relativ binäre Geschichte. Und bloß weil du eine Kamera benutzt hast, von was und auch immer, wenn das Bild scheiße ist, ist das Bild scheiße. Also,
so ist es.
Der Weg dahin macht Spaß. Ja. Und wenn man dann die für sich richtige Technik und den richtigen Umgang gefunden hat, um seine Idee von der Welt oder seine Idee von eben menschlicher Kommunikation hinzubekommen. Ich glaube, das ist total spannend.
Ja.
Und dass dann das Ergebnis hinterher dafür spricht und dass man da bestimmte Wege genommen hat, okay, herzlichen Glückwunsch, das ist cool. Da kann man auch schön drüber rumnörden. Aber am Ende des Tages, erstmal ist die absolute Baseline, das Bild muss geil sein.
Ja, absolut.
Vielen lieben Dank, Konstantin. Es hat mich sehr gefreut und es war mega spannend.
Hat mega Spaß gemacht.
Euch da draußen, die ihr das jetzt gehört habt, ich hoffe, ihr nehmt euch mal einen Moment und versucht das mal ein bisschen zu reflektieren. Googelt das vielleicht auch mal. Geht auch gerne auf Konstantins Website. Wir packen alles in die Shownotes.
Vielen Dank.
Ne? Und damit würde ich sagen, ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben 15 Minuten überzogen. Das ist völlig fein.
Noch als Punkt.
Das ist völlig fein. Ich würde dich tatsächlich noch um eine Frage oder um ein Statement bitten. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Und ich schalte einmal nochmal hier auf mich kurz. Ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen in puncto Fotografie. Wir haben sehr viele Leute, die gerne ihre Kamera in die Hand nehmen. Leute, die mal in so einem kleinen Loch stecken, die in einem kleinen kreativen Loch stecken. Was sind deine 3 Profi-Tipps oder deine persönlichen Tipps, um aus einem kreativen Loch rauszukommen?
Das Witzige ist, jetzt muss ich da leider doch ein bisschen ausholen, also
dauert
jetzt nochmal 5 Minuten. Ich hatte vor 1,5 Jahren einen ziemlich unangenehmen Autounfall. Da hat mich nämlich ein Auto vom Fahrrad geholt. Das war relativ ungünstig, weil, naja, ich war relativ schnell unterwegs, das Auto nicht. Dementsprechend hatte ich dann nicht mehr die Möglichkeit, meine große Kamera zu nehmen. Hat mich massiv genervt, weil ich kann nicht fotografieren, ich kann meinen Kram nicht machen, ich kann meine Visionen nicht umsetzen. Ich hatte zum Glück die Leica da gerade mir gekauft. Das heißt, ich konnte zumindest mit der anderen Hand noch ein bisschen rumspielen. War aber nicht geil. Und was ich in dem Augenblick dann gemacht habe, war erstens ganz großen Dank an meine Frau, die da drüben steht. Die hat mir in der Zeit also nicht nur ein bisschen geholfen, sondern die war für mich ein extremer Anker, weil die mir auch immer wieder in den Arsch getreten hat, von wegen so, nee, du hörst jetzt mal nicht auf mit dem Fotografieren, sondern geh raus, genug Kram da. Der spannende Punkt ist, Kreativität findet dadurch statt, dass du Probleme umschiffst. Probleme ist aber ein sehr weiter Bereich. Das muss nicht immer eine kaputte Hand sein, sondern das kann auch sein, ich habe die falsche Technik oder was auch immer. Scheiß drauf. du hast, was ich vorhin gesagt habe, erstmal ein gutes Bild. Mhm. Ein gutes Bild definiert nicht die Technik, die du benutzt, sondern die Idee dahinter, die Fragestellung, was treibt dich an? Will ich meine Kamera lüften? Das heißt, will ich wirklich einfach nur rausgehen, der Kamera mal ein bisschen Luft zufächern oder einfach sagen, guck, dann mach mal was? Oder habe ich eine Fragestellung, warum ich Dinge fotografiere? Also ob das jetzt im Urlaub ist, ich will Landschaften fotografieren. Vollkommen legitimer Ansatz. Aber dann kann man sich da eben auch wirklich die Fragestellung nehmen, was mache ich denn hier? Was ist mir in diesem Detail wichtig? Sind es die Bäume? Sind es die Viecher? Ist das ein Mensch vor der Landschaft? Ist das, weiß ich nicht, der Sonnenuntergang vollkommen übersättigt? Ist ja auch eine Stellung, also eine Fragestellung, die kann man ja mal annehmen. Also ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht, weil es mich einfach nicht in dem Level gereizt hat, aber ich könnte mich da auch durchaus mal ein paar Wochen oder Monate damit auseinandersetzen und hinsetzen und sagen, ich guck mal, was da geht. Die Fragestellung für jeden persönlich ist ja irgendwo da. Jeder hat seine Probleme, jeder hat seine Geschichte. Das können große Probleme sein, das können kleine Probleme sein. Es ist vollkommen egal, aber es ist ein Ansatz, um was zu machen. Und das Bearbeiten und das Lösen von Problemen, wie auch immer geartet, ist meiner Ansicht nach die absolute Grundlage für Kreativität. Du kannst es ganz einfach haben, du fragst jemand anders, was für ein Problem hast du, wie kann ich das angehen? Also im Zweifel, oh, warte mal, du brauchst neue Bilder. Komm mal her, ich löse das mal für dich, das Problem. Oh cool, ich habe was zum Spielen. Oder ich habe eben selber tatsächlich den Antrieb, irgendetwas zu bearbeiten. Ob das jetzt Essensfotos sind oder ob das, Fotobereich natürlich, oder Landschaft, wie gesagt, oder halt Porträt. Es sind ja genug Möglichkeiten da, um einfach mal damit umzugehen. Und wenn du sagst, ich habe da eigentlich Lust zu, aber es sieht scheiße aus, herzlichen Glückwunsch, du hast was gefunden, an dem du dich verbessern kannst. Ja. So geht's immer los. Ich will irgendwas, was muss ich tun, um da hinzukommen? Und Scheitern gehört zum Geschäft, macht einen höllischen Spaß, weil wenn du da stehst, mein Foto sieht doof aus. Die Antwort ist nicht, ich brauche eine andere Kamera oder ich brauche ein anderes Licht. Verstehe erstmal, tatsächlich, das ist, glaube ich, der interessante Punkt. Wie sieht dein richtiges Bild aus? Was willst du erreichen? Warum willst du das erreichen? Und ja, diese Fragestellung tut meistens sehr doll weh. Und dann, was musst du dafür tun? Die letzte Frage, was muss ich dafür tun? Das ist das Leichteste. Aber es ist auch das, wo man am ehesten hingeht und dann daran scheitert, weil die Fragestellungen unten drunter, die sind halt wichtig.
Absolut. Vielen lieben Dank.
Ich danke. Hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Es war auch schön, einfach mal so ein paar Gedanken sich nochmal in so einem Kontext neu überlegen zu können. Also von daher, war wirklich eine tolle Erfahrung.
Das freut mich sehr. Ihr da draußen, vielen lieben Dank. Das war Episode, ich weiß nicht wie viel. Die Nummern werden wir im Nachklapp festlegen, weil wir hier ein bisschen Fließband produzieren. Aber Fließband auf ganz tollem, emotionalen, wundervollen, wertschätzendem Niveau. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Es wird noch weitere Podcasts geben. Heute um 15 Uhr mit Felix Rachor. Morgen nochmal 3. Konstantin, in die Kamera. Bums, hier bist du. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir ein bisschen Nerdkram bequatschen konnten, aber auch ein ganz wundervolles Foto noch zusätzlich zu dem Nerdkram bequatschen konnten. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ihr geht raus, macht schöne Fotos. Bis bald. Ciao.